Ja, ein ganz bekannter Text. Jesus geht auf dem Wasser, ist er überschrieben. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung die Verse 45 fortfolgende. Nun drängte Jesus seine Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als er sich von der Menge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Spät am Abend, als Jesus immer noch allein an Land war, befand sich das Boot mitten auf dem See. Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen. Er ging auf dem See und es schien, als wollte er an ihnen vorübergehen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien auf. So sehr waren sie alle bei seinem Anblick von Furcht gepackt. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich. Da waren sie erst recht fassungslos. Denn selbst nach dem Erlebnis mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen. Ihre Herzen waren verschlossen. Sie fuhren weiter, bis sie Genezareth auf der anderen Seite des Sees erreichten. Dort legten sie an. Kaum waren sie aus dem Boot gestiegen, als die Leute Jesus erkannten. So schnell sie konnten, machten sie sich auf den Weg, um die Kranken aus der ganzen Gegend zu holen. So wie sie erfuhren, an welchem Ort sich Jesus gerade aufhielt, brachten sie sie auf Tragbaren dorthin. In allen Dörfern, Städten und Gehöften, in die er kam, legte man die Kranken auf die Plätze und Straßen und bat ihn, er möge sie doch wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Ja, ich möchte vor der Predigt noch beten. Ja, lieber Vater, wir wollen dir danken für das Lebendige, was Thomas erzählt hat, für die Allianzmission, für die weltweite Missionsbewegung überhaupt, wo riesige Herausforderungen auf uns warten. Ich möchte dich bitten, dass du, wenn du konkret was vorhast mit dem einen oder anderen von uns, dass du das zeigst. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du durch Thomas in der Predigt zu uns redest. Amen.
Ehrengast. Nicht Gast, sondern Ehrengast. Vor ein paar Wochen habe ich eine Einladung bekommen, da stand das drauf. Sehr geehrter Herr Schech, wir laden Sie ein als Ehrengast. Wow, ich habe das richtig gefühlt. Ja. Habe auch sofort ein Bild in die Familien-WhatsApp-Gruppe geschickt. Es tut gut, wenn wir gesehen werden. Es tut gut, wenn sich jemand um uns bemüht. Dass der Lehrer, der nicht locker lässt, der Gespräche führt, der nochmal eine Extrameile geht für dich oder deine Tochter. Da ist der Chef, der dich langfristig an dein Unternehmen binden will, der dir Freiheiten gibt und hoffentlich auch mehr Geld. Da ist die Frau, die nicht locker lässt, bis du Ja sagst zum ersten Date. Und wenn du hier sitzt und hast das alles schon lange nicht mehr erlebt, dann weißt du doch, wie es sich anfühlt, wenn sich jemand um dich bemüht. Du kennst die Sehnsucht, die dahinter steht. Sie lebt in uns. Jetzt stell dir vor, wie es ist, wenn Gott, der Ewige, der Allmächtige, dich sieht, um dich bemüht ist, für dich kämpft, damit du mutig glaubst. Denn die Geschichte, die wir eben gehört haben aus dem Markus-Evangelium, die zeigt etwas davon. Sie zeigt Jesus. Jesus, der betet. Jesus, der nicht locker lässt. Jesus, der kämpft um seine Leute, um seine Freunde, seine engsten Vertrauten. Der ihnen Mut zuspricht und sagt, mit mir begegnet euch Jahwe, der Lebendige, der Ewige. Und wenn du hier sitzt und du hast vielleicht schon lange keinen Gottesdienst mehr besucht oder keinen Gottesdienst online mehr gesehen und du fragst dich, was da dran ist mit dem Glauben und ob das was mit dir zu tun hat, dann sage ich auch dir herzlich willkommen und ich habe gebetet, dass Gott auch für dich Worte hat heute Morgen. Schauen wir uns zusammen den Text an, den wir eben gehört haben, Markus 6, ab Vers 45. Ich finde, es ist nicht so auf den ersten Blick zu erkennen. Vielleicht sitzt du hier und fragst dich, Thomas, wo passiert das hier, dass Jesus ringt um seine Leute, dass er sie sieht. Es ist nicht so auf den ersten Blick ersichtlich. Deswegen lass es uns zusammen anschauen und entfalten. Das Erste, was mir auffällt, Vers 45, da ist so eine Eile, so eine Hektik über dieser ganzen Szene. Jesus drängt seine Freunde ins Boot. Das zweite Wort, unverzüglich. Also ab mit euch, unverzüglich. Keine Zeit zu warten, keine Zeit zu verlieren. Vielleicht sitzt du hier und sagst, endlich mal ist Jesus auch irgendwie ein bisschen hektisch. Ja? Man hat so manchmal das Gefühl, der ist so kontemplativ, tiefenentspannt und du kommst nie dahin, so zu werden wie Jesus. Aber Jesus kann auch Hektik. Das Ziel ist Bethsaida, ein Ort am Nordufer des Sees Genezareth, eine Zwischenstation auf dem Weg nach Nazareth, also da, wo Jesus aufgewachsen ist, seine Homezone sozusagen. Die Jünger sollen vorausfahren und Jesus selbst will die Leute noch entlassen, damit sie nach Hause gehen und anschließend geht er auf einen Berg, um zu beten. Warum diese Eile? Warum diese Hektik, diese straffe Art zu erzählen? Ist das vielleicht so ein literarisches Stilmittel, was sich Markus ausgedacht hat, der Schreiber dieses Evangeliums, um irgendwie so ein bisschen Spannung zu erzeugen? Für mich zeigt sich etwas anderes. In Vers 52, also am Ende, Norbert hat noch ein bisschen weiter gelesen, in Vers 52 wird deutlich, dass die Jünger aus der Geschichte vorher, nämlich das Wunder, dass 5000 Menschen von 5 Broten und 2 Fischen satt werden, dass die Jünger da nicht unbedingt gestärkt, ermutigt heraus vorgegangen sind aus dieser Geschichte, sondern eher noch verstörter, noch verängstigter, noch unsicherer daraus gegangen sind. Vers 52, denn selbst nach dem Erlebnis mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen, schreibt Markus, ihre Herzen waren verschlossen. Muss man erstmal zur Kenntnis nehmen, nachdem sie so ein Riesenwunder erlebt haben. Also im Gegenteil, die Jünger verstehen vielleicht jetzt noch weniger. Sie sind verstört. Und Jesus ist der Meinung, dass sie einen Ortswechsel brauchen und dass es gut ist für sein Anliegen mit seinen Leuten, dass sie erst einmal, dass er sich von ihnen trennen muss. Auch Johannes berichtet in seinem Evangelium von dieser Geschichte hier und von der vorhergehenden, also der Speisung der 5000 und jetzt die Geschichte, die wir gerade aus dem Markus-Evangelium gehört haben. Und Johannes erzählt in diesem Zusammenhang davon, dass die Leute Jesus zum König machen wollen. Aber Jesus weigert sich. Und deshalb kommt es unter seinen Anhängern zum Streit. Und nach einer schwierigen Rede, die Jesus hält, nach dem Johannes-Evangelium, wenden sich viele von ihm ab. Nicht Zaungäste wenden sich von Jesus ab. Enge Vertraute, Frauen und Männer, die Wochen, Monate lang, vielleicht schon Jahre mit ihm unterwegs waren, wenden sich von ihm ab. Das ist eine schwierige, eine kritische Situation. Die Einheit der Jünger ist in Gefahr. Wir sprechen ja von den 12 Leuten, die sozusagen die Basis der ersten Gemeinden bildeten, die ersten Missionare und Missionarinnen. Die Schultern der Leute, auf deren wir bis heute stehen. Die Hektik, die Eile, ich verstehe sie mit Hilfe des Johannesevangeliums. Denn die Situation ist angespannt und deswegen auch Bethsaida. Bethsaida ist der Heimatort von Petrus und Andreas. Und noch wichtiger, in Bethsaida hat Herodes Antipas nichts zu melden. Es ist also politisch gesehen erst einmal sicheres Gebiet. Und deswegen, Jesus ringt hier um seine Jünger und er ringt, dass sie bei ihm bleiben. Und er ringt um die Einheit unter ihnen. Damit die Jünger bei ihm bleiben, musste er sich von ihnen trennen. Jesus verabschiedet sich von den Leuten und dann startet er seine Gebetszeit auf dem Berg. Und hier wieder vielleicht auch, wenn du mit der Bibel vertraut bist, du sagst, was ist da das Besondere, dass Jesus betet? Gefühlt betet doch Jesus immer. Und wenn ich es nicht drauf habe, aber Jesus hat das drauf. Morgens in der Früh, abends spät, Jesus betet. Bei Markus betet Jesus nur 3-mal. An 3 entscheidenden Stellen in seinem Evangelium. Am Anfang, als es darum geht, welche der 12 engsten Vertrauten sollen mich begleiten. Am Ende im Garten Gethsemane, also das ist die letzte Wegstrecke. Und hier in dieser Situation. Jedes Mal entscheidende Momente. Also heute siehst und hörst du Jesus, der auf dem Berg sitzt und betet für seine Freunde. Wie er einsteht, wie er um sie kämpft vor seinem Vater im Himmel. Und das Erste, was ich dir mitgeben will, ist, so tut er es auch für dich. Er ringt, er betet, er freut sich mit dir, er leidet mit dir. Er ist nicht weit weg, sondern nah. Jesus sagt zu Petrus im Lukas-Evangelium, ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Oder das Gebet von Jesus in Johannes 17 um die Einheit der Jünger. Ich bitte dich für die, die du mir gegeben hast, dass sie dein sind und dass sie beieinander bleiben. Während Jesus betet, sind die Jünger mit ihrem Boot auf dem See unterwegs. Und sie geraten in einen Sturm. Aber Jesus weiß, was passiert. Er weiß immer, was passiert. Vers 48, er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühen. Er sah, weil sie starken Gegenwind hatten. Wie das Sehen möglich ist, mitten in der Nacht und bei dieser weiten Distanz wird nicht beschrieben. Es ist kein physisches Sehen. Es ist schon spät am Abend, der See ist riesig. Aber trotzdem, er sah. Es ist ein Sehen, das aus dem Gebet wächst. Es ist wie ein geistliches Sehen. Worte von Hagar kommen mir in den Sinn, die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wie gut, ihr Lieben, Jesus sieht. Auch heute, auch dich, auch euch als Gemeinde. Nimm dieses Bild aus diesem Text und verankere es in deinem Herzen. Ergreif es im Glauben und sieh Jesus, der betet für dich, der betet für euch, für seine Gemeinde hier in Dortmund und der euch sieht. Vielleicht denk an eine Situation, die dir schwerfällt und ihr habt Situationen, die ihr nicht einordnen könnt. Situationen, die euch herausfordern, die euch Kraft kosten. Und dann sieh Jesus, wie er betet. Wie er ringt, dass du aufrichtig, gestärkt da durchgehst, dass du deinen Glauben nicht verlierst, dass du mutig bist. Jesus auf dem Berg, er betet. Er betet auch für seine Kirche weltweit. Er betet für seine Kirche im Libanon, ein Land strategisch so wichtig für die arabische Welt, ein Land so wunderschön. Du kannst im Meer baden und 2 Stunden später in den Bergen des Libanon Skifahren. Das kannst du nicht überall. Aber jetzt ein Land nahezu ohne staatliche Strukturen. Menschen kommen nicht mehr an ihr Geld, das sie gespart haben. Die Konten sind blockiert. Die Währung hat innerhalb kurzer Zeit das 7-fache an Wert verloren. Strom gibt's nur vielleicht 1-2 Stunden. Man versucht irgendwie, sich mit Generatoren in einzelnen Gemeinschaften um die Häuser zu helfen. 1,5 Millionen Flüchtlinge hat das Land aufgenommen bei 3,5 Millionen Einwohnern. Jesus betet für seine Kirche im Libanon. Jesus betet für seine Kirche in der Ukraine. Er betet für Pastor Juri. Er betet für Pastor André. Ich werde sie nächste Woche treffen in Madrid und wir werden miteinander mit der internationalen FEG-Community sprechen, auch über unsere langfristige Hilfe und Unterstützung für ihr Land und für die Gemeinden, die freien evangelischen Gemeinden im Land. Pastor Juri hat erzählt, in seinem Ort in Kramatorsk, 80% der Pastoren sind geflohen. Und er klagt nicht darüber und sagt, hey, das hat alles seine Gründe und ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber ich will bleiben und ich werde bleiben. 4 Gottesdienste hat seine Gemeinde mittlerweile sonntags. Vor dem Krieg hatten sie einen Gottesdienst. Und Monat für Monat kommen Menschen zum Glauben, mitten im Krieg, mitten im Leid. Und wir klagen es Gott und wir verstehen es nicht. Aber mitten in allem Leid ist auch Gottes Herrlichkeit sichtbar. Monat für Monat schickt er mir Bilder von Taufen, schickt er mir Bilder von Menschen, die Christus kennenlernen. Jesus betet für seine Kirche in Indien. Wir hatten vor einigen Wochen eine Sitzung in Kopenhagen und Teil dieser Sitzung wäre auch ein Bruder aus Indien gewesen. Er konnte nicht kommen, weil er kein Visa bekommen hat und wir hatten einen Videocall mit ihm. Er ist Leiter, Präsident der Freien Evangelischen Gemeinden in Indien und er hat von einer Situation in Manipur, vielleicht habt ihr das mittlerweile auch schon, mittlerweile ist es etwas stärker auf dem internationalen, im internationalen Bewusstsein. 30% seine Gemeinden sind in diesem Gebiet. Über 300 Kirchen wurden schon niedergebrannt. Es ist ein religiös-ethischer Konflikt, es ist eine Mischung. Und wir saßen da, internationale Leiter, und erzählte das. Und wir fingen an zu googeln, weil wir bisher noch nichts davon gehört hatten. Und tatsächlich, es gab einige Informationen, wenig, aber einige gab es zur Situation in Indien. Und wir haben angefangen, Hilfe zu organisieren, haben angefangen zu beten und haben auch ein Statement als Executive Board des Internationalen FEG-Bundes herausgebracht. Jesus betet für seine Kirche weltweit. Ihm entgleitet nichts, auch nicht in deinem Leben. Und sein Wunsch heute an dich, dass du mit ihm betest, mit ihm siehst. Vielleicht auch mit ihm siehst über deinen eigenen Tellerrand hinaus. Vielleicht so, als ob er dir das Fernglas reicht, das geistliche Fernglas und sagst, hey, schau mit mir auf diese Situationen. Bete mit mir. Leide mit mir, steh auf dafür mit mir. Sieh die Situation in anderen Ländern genauso wie in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft. Jesus spricht darüber, als er seine Jünger aussendet. Er spricht von Jerusalem, Samaria bis an die Enden der Erden. So, ich will auch im Namen Gottes dafür einstehen heute Morgen vor euch und dich im Namen Gottes einladen. Informiere dich, sieh, verlinke dich, bete, auch über die Situationen, die über dein eigenes Leben hinausgehen. Und das kannst du, weil du selber von Jesus gesehen bist. Das macht dich frei, das macht dich mutig, auch andere zu sehen. Sieh, wie Jesus sieht. Zurück zum Bibeltext. Gegen Ende der Nacht, so schreibt Markus, also so zwischen 3 und 6 Uhr am Morgen, kommt er zu ihnen auf den See. Mit anderen Worten, Jesus sieht, aber er greift nicht sofort ein. Denn zwischen schon spät am Abend und dann gegen Ende der Nacht, da liegt Zeit dazwischen. Und in dieser Zeit kämpfen die Jünger, sie kämpfen mit den Wellen, sie kämpfen mit dem Wind, nicht lebensbedrohlich, aber sie kämpfen. Und Jesus mutet ihnen offensichtlich diesen Kampf zu. Er lässt sie nicht zappeln, als hätte er Freude daran, aber er hält, warum auch immer, diese Wartezeit offensichtlich für angebracht. Warum diese Zwischenzeit? Was liegt in diesen Zwischenzeiten? Was lernen die Jünger von ihnen? Was lernen wir von ihnen? Wir suchen es hier uns nicht aus und sie fühlen sich in der Regel nicht gut an. Aber wenn du vielleicht gerade durch solch eine Zwischenzeit gehst, vielleicht sogar unsicher bist, ob Jesus wirklich sieht, dann nimm die Gewissheit und lass dir die Gewissheit von Gott zusprechen, dass Jesus um dich ringt. Und dass die Zwischenzeit nicht bedeutet, Wartezeit nicht bedeutet, dass sie von Jesus nicht gesehene Zeit ist. Denn jede Zwischenzeit, jede Wartezeit ist von Jesus gesehene Zeit. Auch in der Mission, auch in deinem Leben, auch in eurer Gemeinde. Dann steuert die Geschichte auf ihren Höhepunkt zu. Die Überraschung auf dem See. Ich weiß nicht, ob du Überraschungen magst. Wir hatten neulich eine sehr sympathische Geschichte, ich fand sie auch irgendwie lustig. Ein Missionar aus Japan, ein wirklich alter, schon, also alt ist jetzt auch nicht, aber ist schon wirklich lange in Japan und hat schon Höhen und Tiefen hinter sich. Japan gehört übrigens auch zu den für das Evangelium unerreichtesten Ländern, unter 1% Christen, das sind Zeugen Jehovas, Mormonen und so weiter, alle schon mitgezählt. Und er ist durch eine tiefe Depression in seinem Leben gegangen. Und er hat darüber ein Buch geschrieben, nur im Dunkeln kannst du die Sterne funkeln sehen, hat er geschrieben. Und wir haben ihm geholfen, das zu verlegen und so weiter und so fort. Dann kamen dann stapelweise, so europalettenweise Bücher da bei uns im Büro an. Da haben wir überlegt, was machen wir jetzt mit den ganzen Büchern hier? Ja, die Auslandshilfe in Wissenbach, die haben ein großes Lager, das ist nicht weit weg von Ebersbach. Schicken wir es doch ins Lager der Auslandshilfe, die haben da Platz und so weiter. Und jetzt kam er nach Deutschland, in den Heimataufenthalt, und hat gefragt, wo sind denn die Bücher? Ja, wo sind die Bücher? Haben wir überlegt, ach, die sind da im Lager der Auslandshilfe. Dann ist er nach Wissenbach gefahren, ins Lager der Auslandshilfe, haben sie alles abgesucht, keiner wusste, wo die Bücher ist. Keiner. Dann kam irgendwie raus, die Bücher sind mit einem Hilfstransport in die Ukraine mitgeliefert worden. Palettenweise deutsche Bücher über einen depressiven Missionar in Japan. Dann haben die Geschwister aus der Ukraine uns erzählt, hey, die Bücher, die sind hier angekommen, aber die gingen weg wie warme Semmeln. Denn da gab es irgendwie eine deutsch sprechende Community irgendwo in der Ostukraine, die haben diese Bücher gelesen und haben gesagt, wow, das ist ja, das spricht mich ja an, diese Situation, diese Not, das ist diese Dunkelheit, das ist genau das, was wir erleben. Jetzt überlegen Sie, diese Bücher in Ukrainisch zu übersetzen und in der Ukraine aufzulegen, auch als Buch. Also eine schöne, nette Geschichte, eine schöne, nette Überraschung. Für die Freunde von Jesus war die Nummer hier auf dem See keine nette, lustige Überraschung. Vers 49, sie rechnen mit allem, mit einem Gespenst, aber nicht mit Jesus selbst. Sie rufen ihre Angst heraus, alle waren bestürzt. Vers 49, als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und sie schrien auf, so sehr waren sie alle bei seinem Anblick von Furcht gepackt. Unmittelbar vorher, die Geschichte mit den Broten und den Fischen, da tritt Jesus irgendwie auf wie ein Hirte, wie ein Hausvater, der seine Schafe, seine Herde versammelt und er betet über Brot und Fisch. Das ist vertrauenswürdig, das klingt nach Homezone, das klingt nach Sonntagabend und Kamin. Aber jetzt erscheint Jesus übernatürlich, furchterregend, jenseitig. Jesus ist anders. göttlich. Und es blitzt etwas auf von dieser Andersartigkeit. Es blitzt etwas auf wie aus einer Welt, die uns unbekannt ist, auch fremd. Und so zeigt er sich seinen Freunden, denen die Verbindung zu ihm abzureißen droht. Seinen Freunden, die nicht wissen, was sie glauben sollen, die nicht mehr so richtig wissen, wen sie da, mit wem sie es da zu tun haben. Und warum Jesus sich so dagegen wehrt, dass die Leute ihn zum König machen wollen. Und dann ist es ein bisschen schwer verständlich, heißt, schreibt Markus, und er wollte an ihnen vorübergehen. Für mich wird das aus alter Offenbarungssprache verständlich. Königlich, majestätisch. Er wollte an ihnen vorübergehen. Das hat mich erinnert an ein Wort von Jahwe an Mose. Aus dem zweiten Buch Mose. Ich will vor deinem Angesicht meine Güte vorüberziehen lassen. Oder an anderer Stelle, wenn dann meine Herrlichkeit vorüberzieht. Und dann, unmittelbar danach, Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er, ich bin es. Ich bin es. Auch das sind gefüllte Worte, Worte aus der Offenbarungssprache des Alten Testamentes. Ich bin es. Mit mir begegnet euch Jahwe, der ich bin, der ich werde sein, der ich sein werde. Also wenn Jesus sagt, ich bin es, dann sagt er nicht, hey Leute, ihr kennt mich doch, ich bin's, Jesus. Sondern er knüpft an alte Offenbarungssprache an. Es ist die alttestamentliche Rede, wenn Jahwe da ist, wenn Jahwe, der Heilige, im Spiel ist. Ich bin es. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Im griechischen Grundtext steht sogar zusätzlich noch, das finde ich eigentlich nochmal stärker, habt Mut. Habt Mut. Als Imperativ, als Aufforderung. Wer hört das? Wer macht diese Erfahrung? Nochmal, es sind die engsten Vertrauten von Jesus, die Säulen der Kirchengeschichte, die Säulen, die Missionarinnen und Missionare der ersten Generation, die Schlüsselpersonen der jungen Kirche. Es sind die Leute, die den Heiligen Geist empfangen und begreifen, dass sie Gott ausgewählt und begabt hat, um seine Kirche zu bauen. In Jerusalem, in Samaria bis an die Enden der Erde. Habt Mut. Und das ist auch heute Gottes Wort an seine Gemeinde, heute Gottes Wort an dich. Hab Mut. Mut für dein Unterwegssein als Christ in Dortmund. Hab Mut für dein Unterwegssein in deinem Jerusalem, in deiner Familie, an der Uni nächste Woche, in deiner Arbeit, in deiner Homezone. Dass Menschen durch dich gesegnet werden, durch dich auf Gott aufmerksam werden, in dir Liebe, Güte, Gerechtigkeit Gottes erleben. Nicht, weil du stark bist, nicht, weil du es irgendwie aus dir rausholen musst, sondern weil Gott in dir lebt und weil er dir das schenkt, dass andere das durch dich sehen. In Samaria, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland. Vielleicht die Vision, einen neuen Campus zu eröffnen. Ich weiß es nicht, ob das ein anderer Campus ist, den du da eben genannt hast. Ich kenne die FEG Dortmund nicht so gut. Vielleicht in der Unterstützung für ein anderes Gemeindegründungsprojekt an einem anderen Ort in Deutschland. Hab Mut bis an das Ende der Erde durch eure Außendienstmitarbeiter, die ihr gesandt habt, indem ihr euch mit Gebet verbindet. Verbinde dich mit Gottes Engagement für Gerechtigkeit, für faire Lebensbedingungen und dass Menschen Jesus kennenlernen, mit Gott und miteinander versöhnt werden. Hab Mut. Was macht das mit dir? Die Reaktion der Jünger, Vers 52, wir haben es eben schon angeschaut, ihre Herzen waren verschlossen. Sie haben noch nichts begriffen. Für sie war das alles noch schwer zu fassen. Sie sehen noch nicht das ganze Bild. Karfreitag, das Kreuz, Ostern, das Wunder der Auferstehung, Pfingsten, der Empfang des Heiligen Geistes, all das liegt noch vor ihnen. Sie sehen noch nicht das ganze Bild. Schritt für Schritt hat sich für sie erst das Mosaik zu einem ganzen Bild entwickelt. Gott hat es ihnen geschenkt. Aber du siehst das ganze Bild, du und ich. Wir haben es aufgeschrieben im Markus-Evangelium. Wir können es nachlesen, wir können es nachspüren, das Leben von Jesus und was es für uns bedeutet. Mit Jesus begegnet uns der ganze Gott. Wir sehen ihn. Wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir sein Wesen. Dann hören wir auf seine Worte. Dann lernen wir seine Taten und seine Macht kennen. In Jesus haben wir genug Wissen über Gott. Nicht alles, aber das Entscheidende wissen wir durch Jesus. Mutig glauben, denn Jesus ist ein Gott, der sieht dich und seine Welt. Die von euch, die bereits mit Jesus leben, Für welche Situation möchtest du jetzt, heute Morgen, jetzt wenn wir gleich Lieder singen, deinem Gott das Vertrauen aussprechen? Für welche Situation nächste Woche brauchst du Mut? Sprechen wir nicht von 5 Situationen, sprechen wir von einer Situation. Vielleicht ein Konflikt, der dir zu schaffen macht. Vielleicht eine Sorge um einen Menschen. Vielleicht ein Calling, eine Berufung von Gott, die dir schon lange klar ist, aber du hast sie bisher immer weggeschoben. Für welche Situation möchtest du jetzt, heute Morgen, Gott das Vertrauen aussprechen? Und dieses Wort Gottes ist die Einladung an dich. Gottes an dich. Werf dich auf mich. In dieser Situation. Ergreife meine Gegenwart. Und für die von euch, die vielleicht schon lange keinen Gottesdienst mehr besucht haben, die vielleicht heute irgendwie in diesen Gottesdienst hineingespült worden sind und dann, wenn es für dich der Fall ist, dann war das kein Zufall, sondern dann war es Gott, der dich gezogen hat. Vielleicht ist es zum ersten Mal oder seit langer Zeit wieder für dich dran und die Einladung Gottes steht, dein Vertrauen. Vielleicht kommt es dir gerade sehr wenig vor. Es ist egal, ob es viel oder wenig ist, dein Vertrauen auf Jesus zu werfen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht wieder neu. Und wenn wir gleich zusammen singen, wenn wir Gott Lieder singen, wenn wir ihn suchen, wenn wir ihm die Ehre geben, dann nimm diese Zeit auch als eine Zeit der Antwort für dich. Eine Antwort, dich auf Jesus zu werfen und zu sehen, wie Jesus sieht. Gott segne euch. Amen.